Dann würde ich jetzt mit Blick auf die Zeit auf meine letzte Frage kommen, nämlich, welche Entwicklungstrends in der jüngeren Vergangenheit kann man beobachten? Ich würde unseren Gast bitten, in diese letzte Frage zu starten.
Ja, ich glaube, im Wesentlichen lässt sich sagen, dass der Erfolg des Rechtspopulismus und die offenkundigen Überschneidungen mit der extremen Rechten da auch die Antifa-Aktivitäten ansteigen haben lassen. Grundsätzlich denke ich, dass die Polarisierung der Gesellschaft dadurch auch zunimmt. Und ich kann noch kurz auf den Verfassungsschutzbericht von gestern verweisen. Also da hat der Verfassungsschutz einen Anstieg verzeichnet im linksextremen Spektrum auf 33.500 Personen und 9.200 davon werden als gewaltbereit angesehen. Und auch die Zahl der linken Straftaten stieg in den letzten Jahren an, um fast ein Drittel. Und letztendlich, das kann ich jetzt auch nicht verifizieren oder widerlegen, aber der Verfassungsschutz zumindest attestiert der Szene eine gestiegene Militanz und der Szene-Konsens, dass es keine Angriffe auf Menschen geben dürfe, scheint laut Verfassungsschutz eben zu erodieren. Und ja, insofern, laut Verfassungsschutz sollen angeblich in der linken Szene jetzt auch Tötungsdelikte in Kauf genommen werden. Hinzufügen, ich kann das nicht verifizieren.
Micha, würdest du gleich weitermachen?
Ja, das ist, im Prinzip ist das ganz interessant, weil das ja auf Ereignisse vor allen Dingen in Leipzig anspielt, als eben eine Immobilienprokuristin beispielsweise angegriffen wurde und als an Silvester ein Polizist derart schwer verletzt worden sei, dass es eben unter Mordversuch verhandelt wird. Am Ende hat sich das als ein eingerissenes Ohr herausgestellt. Ich will das gar nicht damit relativieren. Worum es mir geht, ist, dass dort auch eine ganze Menge an Informationsfluss, und wir hatten ja vorhin gesagt, das ist eine Eingangsstatistik, dort wird eben ein Fall wahnsinnig groß gemacht und das zieht sich dann auch durch den Verfassungsschutzbericht. Es gab jetzt auch den Hinweis, dass der dann schnell generalisiert wird aus wenigen Fällen. Es gibt auch den Hinweis im also jetzt im Verfassungsschutzbericht, dass eben die radikale Linke oder die Linksextremisten es schaffen würden, Menschen in höchste Staatsämter zu bringen, und das wird dann quasi so als ein Generalbefund gewertet. Und es geht natürlich um die Verfassungsrichterin Borchert in Mecklenburg-Vorpommern, die mit Sicherheit eine radikale Antikapitalistin ist, aber man wird die Frage stellen dürfen, ob radikaler Antikapitalismus überhaupt die freiheitlich-demokratische Grundordnung betrifft. Also laut Bundesverfassungsgericht ist das nicht der Fall. Also da sehen wir, wie aus wenigen Fällen eine ganz große Geschichte gemacht wird. Deswegen würde ich da immer vorwarnen, das zu generalisieren, was dort quasi, wie es der Verfassungsschutz macht. Und was ich eigentlich eher vom Eindruck her beobachte die letzten Jahre, sind tatsächlich massive Bemühungen von Bündnispolitik. Wir sehen das bei Ende Gelände, wir sehen das bei dem Kampf gegen Datteln 4, wir sehen das generell bei der Klimapolitik, wir sehen das bei dem Kampf gegen die deutsche Wohnen, also um Gentrifizierungsfragen und Enteignungsfragen, dass sich dort die radikale Linke eine ganze Menge einbringt und versucht, dort natürlich mit zu partizipieren. Und die interventionistische Linke sagt ja selber so, wir können jetzt natürlich weiter irgendwie so einen ganz schönen Blog-Eintrag, wir können natürlich weiter so ein bisschen so alberne Gewalt inszenieren, Rituale machen, aber wir können es auch so machen wie bei der Deutschen Wohnen enteignen, uns damit anschließen und einen der größten Erfolge von radikal linken Denken, nämlich die Eigentumsfrage zu stellen, wem gehört eigentlich Wohnraum? Dieser Ansatz quasi, der scheint dort gerade viel populärer zu sein, und ich glaube, da sind wir wieder an so einem Punkt, wie wir in den 80er Jahren auch mal waren, dass quasi ein Projekt oder Projekte vorhanden waren, die es schafften, ein Stück weit zumindest einen Teil der radikalen Linken auch zu absorbieren und quasi zu gesellschaftlichen Entwicklern zu machen. Und das war in den 80ern die Ökologie. Es ist leider immer noch die Ökologie. Das geht wohl leider auch in den nächsten 10 Jahre und 20 Jahre und 30 Jahre nicht weg. Und es ist gerade wieder die Eigentumsfrage. Und das finde ich ein ganz interessantes Feld, dass man dort eben auch durchaus konstatiert, dass dort ein Korrektiv vorhanden ist, das offensichtlich auch durchaus weit, weit in die Bevölkerung hineinreicht und eben nicht mit Alarmismus übertüncht werden muss. Der Verfassungsschutz hat dann ja immer das Gefühl, dass dort versuchen, die radikalen Linken quasi die Gesellschaft zu radikalisieren, und alle Geschichte und alles Wissen über solche Prozesse sagt uns, es ist umgekehrt der Fall, eher im Moment der Deradikalisierung, wenn man sich erstmal in Verhandlungen mit der Gesellschaft begibt. Aber das werden wir weiter beobachten können.
Und als letztes, Alex, gerne hätte ich noch deine Einschätzung.
Ich würde vielleicht noch mal etwas konkreter jetzt auf das Thema des linksradikalen Antifaschismus zurückkommen wollen. Also was ich so ein bisschen erstaunlich finde, vielleicht aber auch bezeichnend für den Zustand der radikalen Linken insgesamt ist, dass eigentlich das Aufkommen und Starkwerden der AfD von der radikalen Linken beziehungsweise dem Teil der radikalen Linken, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Antifaschismus beschäftigt, beziehungsweise der autonomen Antifa, dass der weder ja, das Ganze hat ansatzweise kommen sehen, obwohl man sich doch immer sehr, sehr viele Gedanken eigentlich macht über den Zustand der Gesellschaft, über Faschisierungstendenzen, über die Ursachen von Faschismus und sehr, sehr detailliert beobachtet, auch die rechtsextreme Szene immer sehr genau im Blick hat. Also angesichts all dessen finde ich es auch ziemlich verwunderlich, dass man offenkundig auch einigermaßen überrascht von diesen Entwicklungen war und gleichzeitig auch eigentlich keine so richtige Strategie zu finden scheint auf dieses Phänomen der AfD, die ja anzusiedeln ist im Bereich des Rechtspopulismus, natürlich auch klar Überschneidung zu extremen Rechten aufweist. Also man ist irgendwie, ja, ich will nicht sagen in der Krise, weil eigentlich scheint sich ja die radikale Linke immer in einer Krise zu wähnen, aber doch irgendwie relativ ratlos, wie es mir scheint, gegenüber diesem Phänomen der AfD. Man findet keine neuen Rezepte sozusagen. Auch kann man jetzt nicht erkennen, dass es irgendwie so neue, besondere Bündnisstrategien jetzt innerhalb der radikalen Linken gäbe, neue durchschlagende Analysen, theoretische Konzepte. Irgendwie erscheint es mir eher so, dass man doch ziemlich unsicher und erratisch ist.
Ich glaube, Micha möchte an dieser Stelle auch noch etwas ergänzen.
Ja, vielleicht ganz konkret, wenn man, weil wir auch viel Parteienforschung hier in Göttingen gemacht haben, wenn man mal auf Parteiebene guckt, also da muss man schon mal feststellen, der parteiförmige Linksextremismus, wenn man den jetzt mal so nehmen will, die MLPD, die kommt auf 0,1% in Sachsen und die AfD auf 27,5, also nur um mal Volksmomente oder Mobilisierungserfolge der extremen Rechten, und da würde ich die AfD immer zuschlagen, und der extremen Linken mal gegeneinander zu halten, also das muss man sich immer klar machen, wenn wir über Phänomene reden, die so ähnlich vergleichbar und gleichsetzbar sind. Aber da ist auch die Gefährdung, wenn man in dieser Logik bleiben will, von Demokratie und freiheitlich-demokratischer Grundordnung doch ganz anders herausgefordert durch die AfD als durch die radikale Linke, die ja, wie ich vorhin schon sagte, dann über Bündnispolitik sich ja allenfalls noch deradikalisiert. Und also da sollten wir vorsichtig sein und auch ohne zu relativieren immer wieder die Verhältnisse zumindest einmal ordnen.
Die Bundesfachstelle Linke Militanz wird gefördert im Rahmen von Demokratieleben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die Autorinnen die Verantwortung.